Ahoi und ein herzliches Grüß Gott zu einer weiteren Folge unseres Audiodatei-Podcasts. Wie immer mit Sven Wildermann und mir, Jens Bäuerle. Hi Sven, wie geht's denn heute?
Servus Jens. Ja, soweit ganz gut. Bin gerade aus den USA zurück, was auch ein bisschen schuld daran ist, dass wir tatsächlich eine Woche später diesmal aufnehmen und eine etwas längere Pause in den Podcast hatten. Aber ich freue mich sehr, dass wir heute mal wieder ein spannendes Thema sprechen können. Wie geht's dir? Wie waren deine letzten Wochen so?
Ja, meine letzten Wochen waren relativ anstrengend bei Microsoft. Vielleicht hat es mal der eine oder andere auch mitbekommen mit den Layoffs. Also es gab ja verschiedene Veränderungen bei den großen Tech-Firmen. War auf jeden Fall aufregend, ist auf jeden Fall eine aufregende Zeit.
Aber du hast noch einen Job.
Ich habe noch einen Job, richtig.
Freut mich.
Aber man hat natürlich von den Geschichten, die man auf den sozialen Netzwerken oder auf LinkedIn gehört hat, ist natürlich der ein oder andere betroffen, was ja nicht so cool ist. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema und ein trauriges Thema. Denn deshalb lass uns heute über das schöne Thema OpenAI sprechen. Was fällt denn dir so ein bisschen zu OpenAI ein?
Ja, was fällt mir zu OpenAI ein? Also ich muss an Elon Musk denken, der, glaube ich, an der Gründung von OpenAI mitgewirkt hat. Ich muss an Sam Altman denken, der unter anderem auch mal der Präsident vom Y Combinator, der Startup-Schmiede war. Und ich muss vor allem an die ChatGPT-3-Lösung denken, Zungenbrecher, die ja gerade alles aufrüttelt. Also im Prinzip, jeder hat das Gefühl, AI verändert gerade die Welt. AI ist gerade, also künstliche Intelligenz und vor allem diese Long Language Models, die da benutzt werden, also diese Modelle, mit denen man eben so viel Text generieren kann, die verändern gerade alles und gefühlt jeder spielt damit rum. Selbst in der Apothekerbranche, in der ich ja mit meinem Hauptjob entsprechend zu tun habe, wird darüber diskutiert und jeder hat wirklich das Gefühl, es ist gerade eine Riesenveränderung, also gefühlt in allerlei Munde.
Ja, es ist auf jeden Fall Wahnsinn, wenn man sich überlegt, OpenAI wurde 2015 gegründet, wie du schon sagtest, von Elon Musk und Sam Altman. Ja, krass, was die innerhalb von, jetzt haben wir 2023, innerhalb von 8 Jahren auf die Beine gestellt haben und was für ein krasses Sprachmodell die auch entwickelt haben. Weil wenn man sich überlegt, vielleicht kannst du dich daran erinnern, Microsoft hat es auch schon mal probiert oder auch Google oder ich glaube Amazon auch, Sprachmodelle zu entwickeln. Der Bot hieß Tracy, der auf Twitter entwickelt worden ist oder für Twitter, der dann irgendwann von Microsoft wieder eingestellt worden ist. An sich war eine gute Idee von Microsoft, aber an sich würde dann die Nutzung wieder eingestellt, weil da einfach irgendein Blödsinn vorhergesagt oder ja getwittert hat sozusagen.
Das war dieser rechtsradikale Bot, oder? Das war der, der da richtig irgendwann mit irgendwelchen rechten Parolen irgendwie gefüttert wurde und plötzlich hatten wir irgendwie so einen rechtsradikalen Internet-Troll, den dann irgendwie keiner haben wollte, ich erinnere mich, ja.
Genau, richtig. Ja, wenn wir uns jetzt überlegen, ja, OpenAI an sich, die Firma, die dahinter steckt, also Elon Musk und Sam Altman haben das gegründet, aber ist auch so ein bisschen interessant, ich habe mich mal ein bisschen mehr beschäftigt mit der Firmengeschichte sozusagen oder was der Grund überhaupt war, warum die beiden diese Institution, was eigentlich, gegründet haben. Und zwar wollten sie wollten Sprachmodelle entwickeln und hatten eigentlich eine Non-Profit-Organisation gegründet, was aber heutzutage keine Non-Profit-Organisation mehr ist, weil, ja, beispielsweise, wenn man jetzt die APIs nutzen möchte, kosten diese Geld und ja, geht immer weiter in die Richtung, dass die Firma auch mehr in eine Profit-Organisation geht. Und interessant, wie man die Entwicklung schon sieht. Und ja, wenn man zum Beispiel auch schaut, wie viele Nutzer die ChatGPT heutzutage auch schon hat, sind wirklich 13 Millionen an einem Tag. Das ist schon richtig krass. Das ist schon richtig.
Wahnsinn. Ja, ich habe auch, also Microsoft ist ja, glaube ich, auch relativ stark investiert in OpenAI, richtig? Ich glaube, 49%, habe ich das richtig, der Anteile von OpenAI gehören mittlerweile Microsoft und Microsoft hat, glaube ich, 10 Milliarden reingesteckt, sodass man praktisch auf eine fast 30 Milliarden Bewertung jetzt schon kommt, oder?
Genau, richtig. Am Anfang hat Microsoft auch schon investiert in die Firma und jetzt nochmal hat Anfang Januar kam das Announcement von Satya Nadella, dass 49% von OpenAI oder dass das nochmal in OpenAI investiert worden ist. Mhm. Genau, ist auf jeden Fall krass, was damit dann auch passieren wird, wenn beispielsweise auch OpenAI in Bing integriert wird oder in alle anderen Produkte von Microsoft. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Mhm.
Und jetzt, was ja, glaube ich, am meisten gehypt wird gerade, ist ja eben diese Chat-Lösung. Also, dass ich praktisch ja einfach in so ein Chatfenster was reinschreibe und ich relativ ausführliche Antworten bekomme. Das ist ja dieses Chat-GPT, also Chat-GPT. Genau. Was hast du denn damit schon ausprobiert? Vielleicht kannst du auch ein bisschen was dazu erklären, wie das funktioniert, was das eigentlich so macht.
Ja, genau. Bevor wir auf ChatGPT eingehen, würde ich erstmal das erste Modell oder worauf das Ganze auch basiert. Und zwar nennt sich das komplette Sprachmodell, was OpenAI entwickelt hat, GPT-3 nennt sich das Modell. Das ist einfach die dritte Generation, die da gelauncht worden ist. Und zwar, was ist es? Es ist einfach ein riesiges Sprachmodell, wenn man sich vorstellt. Und was hat OpenAI gemacht? Hat dieses Modell mit, man kann sich 3 Milliarden Token, ein Token ist ungefähr ein Wort, also mit 3 Milliarden Wörtern von Text trainiert. Also das ist schon mal Wahnsinn, welche Datenmenge OpenAI da verwendet hat, um dieses Modell zu trainieren. Das ist ja richtig krass. Und wenn man sich auch mal vorstellt, welche Rechenpower dafür notwendig ist, um so ein Modell überhaupt zu trainieren, das ist schon mal ja wahnsinnig. Mhm.
Dann ganz kurz eingeworfen, weil wir ja immer ganz gerne unsere Abkürzung erklären, dass GPT, also GPT, steht für Generative Pre-Trained Transformer. Genau, einfach, dass man es mal gehört hat und sich nicht fragt, warum reden alle von GPT, GPT. Ja, das war mal zumindest einmal, das irgendwie ausgesprochen hat. Das ist vielleicht hilfreich.
Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr sinnvoll. Hatte ich gar nicht mehr dran gedacht. Danke. Genau, und was GPT-3 jetzt macht oder worauf es trainiert worden ist, ist es wirklich, man hat einen Satz als Input und versucht immer, das nächste Wort vorherzusagen. Und vielleicht wird es ein bisschen technisch, aber was dahinter steckt, ist, bei dem Modell werden Wörter in Vektoren umgewandelt, heißt beispielsweise das Wort Apfel oder Birne wird in eine Zahl oder in einen Vektor umgewandelt und dann damit kann man wirklich mit dem Computer Sachen trainieren oder würde dieses Modell auch trainiert und würde dann anhand zum Beispiel eines Inputsatzes, wenn man 5 Wörter hat, das 6. Wort dann vorhergesagt und darauf hat man dann trainiert und so ist dann wirklich dieses Riesensprachmodell mit den, ich glaube, es sind 175 Milliarden Parameter in diesem Modell, was ja wahnsinnig groß ist, es kostet mega viel und das nur als Hintergrund zu dem GPT-3-Modell, worauf dann später auch, was jetzt so gehypt worden ist, ist ChatGPT basiert.
Wow. Und okay, aber das ist ja praktisch nur der Anfang oder nur ein Teil von dem, was das OpenAI macht. Es gibt ja noch ein paar andere Modelle, die so ein bisschen durch die Decke gegangen sind und auch viel genutzt werden.
Genau, das ist zum einen auch DALL-E heißt es. Ist auch basiert auch auf einem Sprachmodell. Was da gemacht wird, gehen wir auch noch ein bisschen mehr auf die Anwendungsfälle drauf ein. Aber was DALL-E macht, ist, man hat Text als Input. Bedeutet, du gibst einen Satz in die API rein, also in GPT oder in das DALL-E-Modell und beschreibst beispielsweise, du möchtest ein Bild von einem Affe in der Antarktis beispielsweise, beschreibst dieses Bild und bekommst dann wirklich ein Bild zurück, wo dann auch dir die Urheberrechte gehören, was natürlich sehr sinnvoll ist, wenn man an Stockfotos denkt oder wenn man beispielsweise irgendwelche Bilder benötigt, die bearbeitet werden müssen, ist es dann so möglich, wirklich nur mit Sprache Bilder zu erstellen und auch bearbeiten.
Ja, das finde ich Wahnsinn. Ich habe da mal ein bisschen mit rumgespielt, dass es gerade irgendwie auch darum ging, mal selber ein Logo zu bauen oder so ein paar Piktogramme zu bauen. Und jetzt konkret aus dem anderen Anwendungsfall im Hauptjob war es halt so, dass ich so einen Lieferservice haben wollte, wo deutlich wird, dass jemand Medikamente liefert. Und dann habe ich einfach mal Dolly gefragt, gib mir mal einen Fahrradfahrer, der hinten eine Pille auf dem Rücken trägt, und habe sehr verrückte, fotorealistische Bilder bekommen, aufgrund dieser simplen Texteingabe. Und das ist halt schon krass, was man halt mittlerweile machen kann. Also wie die Kreativität im Prinzip an eine künstliche Intelligenz irgendwie ausgelagert wird und da ja Sachen bei rumkommen, die man sonst hätte irgendwie selber zeichnen müssen oder jemand irgendwo einen Auftrag geben müssen. Und ich habe wirklich das Gefühl, gerade diese ganze Erstellung von Inhalten, Content Creation, die wird sehr stark jetzt befeuert werden, durch Dolly und durch das GPT-Modell.
Ja, auf jeden Fall. Was man auch noch erwähnen muss, ist generell das Modell Codex, nennt sich das, womit man mit natürlicher Sprache Code generieren kann. Das ist zum Beispiel richtig krass. Habe ich auch erst letztens ausprobiert, weil manchmal struggelt man doch mit API-Calls beispielsweise, wenn man irgendwelche zum Beispiel Objekte an eine API schicken möchte. Und so beschreibt man wirklich einfach, was man machen möchte, und bekommt dann beispielsweise ganz einfach JavaScript-Code zurück, der wirklich auch funktioniert. Das ist vielleicht, funktioniert einwandfrei. Das gleiche auch in deinem Fall, wenn wir zum Beispiel irgendwelche SQL-Queries benötigen, kannst du theoretisch einfach beschreiben und bekommst dann die richtige SQL-Query zurück.
Das ist auch genau das, was in GitHub Copilot zum Einsatz kommt, richtig? Also da ist es ja auch so, dass ich im Prinzip nur meine Funktionssignaturen, also das praktisch den obersten Kommentar, der jetzt beschreibt, was macht jetzt die folgende Klasse oder was macht die folgende Funktion, einfach nur beschreibe und dann den Code eigentlich schon generiert bekomme. Ich habe das mal ausprobiert, indem ich auch gesagt habe, ich möchte eine Chrome-Extension haben, die immer, wenn jemand so und so twittert, mir entsprechend irgendwie eine Benachrichtigung gibt. Und das ist halt der Wahnsinn, dass ich da eigentlich nur was reinschreiben kann, schon ziemlich ausgeklügelt und meistens nicht ganz perfekt, aber schon sehr, sehr gute Artefakte bekomme, mit denen ich halt weiterarbeiten kann. Das ist schon krass, da hat man wirklich das Gefühl, die Arbeit des kreativen Softwareentwicklers und die Arbeit des kreativen Content-Creators, die wird jetzt nochmal richtig auf den Kopf gestellt.
Ja, noch ein anderes Beispiel. Ich habe letztens einen Datensatz analysiert, und wenn man das nicht so oft macht mit Python beispielsweise, tut man sich so ein bisschen schwer mit der Visualisierung in Python. Mhm. Und dann habe ich einfach mal beschrieben, was ich denn machen möchte, und habe dann innerhalb von Sekunden meinen Python-Code aus dem Sprachmodell bekommen und musste beispielsweise davor, habe immer gegoogelt eigentlich, wenn ich auf Probleme gestoßen bin, und so habe ich einfach meine Sache beschrieben, habe innerhalb von Sekunden einfach bekommen, was ich wollte.
Wahnsinn. Ich habe es tatsächlich auch vor kurzem ausprobiert, indem ich hatte eine Webseite, auf der unterschiedliche Städte gelistet waren. Und da wollte ich eigentlich eine eigene CSV-Liste rausmachen. Die war aber so ein bisschen doof formatiert und das war so ein bisschen schwierig. Die Webseite relativ lang. Da war jetzt die Frage, wie kriege ich jetzt diese Städteliste jetzt darunter, ohne jetzt was hin und her zu kopieren und ohne mir jetzt irgendwie selber ein Python-Skript zu schreiben. Und dann habe ich auch einfach mal an ChatGPT einfach mal gefragt, hier, das ist die Webseite. Bitte erstell mir doch eine Liste mit Städten, die auf dieser Webseite auftauchen. Und dann hat es halt 30 Sekunden gedauert. Und nach 30 Sekunden hatte ich halt eine perfekte CSV. Genau das, was ich halt eben brauchte. Und das ist schon verrückt. Also da habe ich im Prinzip mir locker mal eine halbe Stunde, wenn nicht sogar 1-2 Stunden halt irgendwie an Arbeit gespart.
Ja, das ist auf jeden Fall krass, welche Möglichkeiten da in Zukunft möglich sein werden oder welche Möglichkeiten wir haben, was man mit OpenAI oder mit dem Sprachmodell alles machen kann. Wenn ich auch jetzt an Microsoft denke, Microsoft hat ja dadurch, dass Microsoft eine Kooperation eingegangen ist mit OpenAI, würde jetzt auch dieses Sprachmodell in Azure integriert. Das heißt, an sich, was Microsoft gemacht hat, die Sprachmodelle, die OpenAI entwickelt hat, also GPT-3 beispielsweise, wurde in Azure integriert mit den ganzen Security- und Identity-Features, was Azure schon schon mit sich bringt. Und jetzt ist es beispielsweise auch möglich, den ganzen Playground auf der Azure-Plattform zu deployen und provisionieren und kann dann beispielsweise auch Azure Active Directory die Authentifizierung hinzufügen und muss dann beispielsweise nicht die API von OpenAI nutzen oder kann beispielsweise auch virtuelle Netze dann nutzen.
Ja, spannend. Was auch ein Use Case, von dem ich so nicht erwartet hätte, ist tatsächlich pharmazeutische Fragestellung. Also wir haben es auch mal ausprobiert und haben Dinge gefragt, wie kann ich Ibuprofen mit Aspirin ASS kombinieren? Und diese Wechselwirkungen, die bisher halt in Datenbanken abgefragt werden, auch darüber weiß anscheinend dieses Machine Learning Modell ziemlich gut Bescheid und kann sogar allgemein verständlich eine Auskunft darüber geben, warum das eine gute oder eine schlechte Idee ist. Also da ergeben sich halt auch Anwendungszwecke, von denen ich nicht erwartet hätte, dass die möglich sind. Und wo man sich dann schon noch fragen muss, also wie werde ich das denn in Zukunft halt einsetzen? Und wie stelle ich sicher, dass ich trotzdem noch das Gefühl habe, dass die Beratung, die ich bekomme, halt gut genug ist, weil ich natürlich jetzt nicht einfach der künstlichen Intelligenz oder einem Maschinenmodell jetzt irgendwie eine pharmazeutische Beratung überlassen kann. Und gleichzeitig ist es aber schon so, dass wenn ich wenig Personal habe, das ja eigentlich Sinn macht, Patienten und Kunden eine Möglichkeit zu geben, schnell an Informationen zu kommen und jetzt nicht irgendwie zu warten, bis vielleicht die Apotheke wieder aufmacht, weil sie halt jetzt gerade nochmal geschlossen hat oder zum Notdienst im ländlichen Bereich 50 Kilometer zu fahren. Und das sind schon so Fragen, wo wir, glaube ich, noch sehr, sehr viel ethische Fragestellungen sehen werden. Was ist eigentlich der richtige Anwendungsfall für so ein Modell? Also die Welt, die sich da eröffnet, ist einfach riesig.
Ja, selbst hier der Gründer oder Mitgründer Sam Altman, habe ich gelesen, hat ein Zitat oder hat gesagt, dass man bitte nicht alles glauben soll oder dass viel zu gefährlich ist, alles zu glauben, was ChatGPT von sich gibt. Es ist wirklich nur ein Prototyp und sie müssen noch viel Arbeit in die Validierung stecken, weil beispielsweise ist es wirklich gefährlich, wie du auch sagst, wenn man im medizinischen Kontext Wechselwirkungen eingibt und dem Modell dann auch glaubt, was es dann auch für Auswirkungen haben könnte.
Absolut. Ich glaube auch, das wird noch ganz spannend. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir bald so eine Art Kennzeichnungspflicht haben werden, im Sinne von, das ist irgendwie von einer künstlichen Intelligenz gebaut, das ist nicht menschlich, hier ist im Prinzip jetzt kein Experte, der im Prinzip jetzt mit seiner persönlichen Meinung und mit seiner gesamten Ethik das jetzt hier beurteilt, sondern das war jetzt irgendwie automatisch generiert und dann natürlich auch sehr viel Aufklärung dann auch entsprechend passieren muss, damit auch Menschen halt verstehen, was heißt denn das jetzt eigentlich, wenn ich jetzt so eine Antwort da bekomme und wie gehe ich denn entsprechend damit um?
Ja, auf jeden Fall ein Hinweis, wäre sinnvoll, dass die Bevölkerung einfach weiß, okay, das ist eine Antwort von einer KI und dass man vielleicht einfach ein bisschen kritisch sein sollte und nicht alles glauben kann. Und würde ich gerne noch ein, zwei weitere Use Cases näher erläutern, wie zum Beispiel ein Use Case aus dem Callcenter, wo Texte krass zusammengefasst werden mit dem Sprachmodell. Bedeutet, du hast einen riesen Input und GPT-3 schafft es, diesen beispielsweise eine halbe Seite Text in zwei, drei Sätzen einfach zusammenzufassen. Und es ist natürlich, wenn so ein Callcenter-Mitarbeiter eine Beschreibung bekommt, was denn überhaupt das Problem ist und sowas in zwei, drei Sätzen zusammengefasst werden kann, ja, wenn du dir vorstellst, wie viel Zeit damit gespart werden kann, ist Wahnsinn.
Es ist richtig cool. Also ich glaube halt auch, dass das einen riesen Mehrwert halt stiften kann. Und ich sehe ganz viele Anwendungsfälle. Ich glaube tatsächlich, dass das so ein typischer Fall von Technologie ist, wo ich jetzt nicht unbedingt glaube, dass das so bleibt, wie es jetzt gerade ist, dass alle damit rumspielen und dass die ganzen End-User da jetzt selber ihre eigenen Lösungen jetzt mitmachen und das jetzt die ganze Zeit selbst benutzen, sondern ich glaube genau, so wie du das beschreibst, dass das in andere Softwarelösungen mit eingebaut wird und ich dann dadurch den eigentlichen Mehrwert eben generiere. Ich glaube, gerade dieser Anwendungsfall ist eigentlich prädestiniert halt entsprechend dafür.
Ja, das kommt, da komme ich eigentlich zu einem interessanten Punkt auch. Ich habe mich irgendwann mal gefragt, warum hat OpenAI die ganzen Modelle nicht Open Source gemacht, dass einfach jeder die Modelle einsehen kann. Der Grund einfach ist, es ist so schwierig, diese Modelle in Betrieb zu nehmen, weil die einfach ja, sehr groß sind, es braucht sehr viel Rechenkapazität, ist auch sehr kompliziert. Deswegen haben die sich geeinigt und haben gesagt, okay, nee, sie machen eine API daraus. Jeder kann sie nutzen und dass nicht nur große Unternehmen, wie zum Beispiel ja, die größten Unternehmen in Deutschland, diese Modelle nutzen können. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum OpenAI gesagt hat, okay, nee, wir möchten die Modelle per API zugreifbar machen und nicht Open Source setzen.
Okay, also im Prinzip, wenn man das jetzt mal auf ein anderes Beispiel münzt, dann ist es so, wenn jetzt BMW sagen würde, ich würde jetzt die Baupläne von unseren Fahrzeugen jetzt offenlegen, dann würde das ja theoretisch auch funktionieren, aber es gibt nur, würde nur wenige geben, die im Prinzip die Mittel haben, die finanziellen Mittel haben, praktisch das alles aufzubauen, um aus diesen Bauplänen dann tatsächlich Autos zu bauen, dass jetzt trotzdem nicht jeder anfangen würde, in seiner eigenen Garage jetzt Autos aufzubauen. Und ähnlich ist praktisch die Argumentation hier mit OpenAI, dass man sagt, wenn wir das jetzt irgendwie komplett öffentlich gelegt hätten, dann hätte es ein paar große Unternehmen gegeben, die davon profitiert hätten, aber der einzelne, ja, kleine Softwareentwickler, so wie wir vielleicht, ja, die hätten das dann eben nicht nutzen können und dementsprechend machen wir lieber eine Schnittstelle, also eine API und dann ist es eben nutzbar für alle, richtig?
Ja, genau richtig. Dass wirklich, dass jeder Endbenutzer sozusagen oder jeder Mensch dieses Modell auch nutzen kann und dass nicht nur große Firmen davon profitieren, das ist der Grund dahinter.
Spannend. Jetzt gibt es bestimmt Zuhörer, die sich denken, ja, ich habe davon auch schon gehört, wie komme ich denn da ran, wie nutze ich das? Ist relativ einfach, man muss einen Account machen, je nachdem, wie ausgelastet die Software gerade ist oder OpenAI gerade ist, ist es manchmal restriktiv, dass man gerade im Prinzip keine weiteren Accounts erstellen kann, sowas zumindest vor ein paar Tagen. Aber grundsätzlich ist es einfach auf chat.openai, also openai.com, kann man einfach sich anmelden und dann mal loslegen und es einfach mal entsprechend ausprobieren. Und tatsächlich ist es ganz spannend. In meinem Hauptjob mit dem Startup sind wir ja im Microsoft Startup Programm drin und da habe ich tatsächlich sogar Credits bekommen für OpenAI. Ist also tatsächlich im aktuellen Angebot von Microsoft, dass sie Startups unterstützen, mit der Lösung entsprechend was auszuprobieren und ein bisschen ja Credits bekommen, um das kostenlos zu machen. Fand ich ganz cool, aber ich glaube, so ein paar Requests, also ein paar Anfragen sind auch mit einem ganz normalen Demo-Account eben möglich und man muss nicht sofort das Portemonnaie aufmachen.
Ja, genau, da hast du verschiedene Tokens sozusagen oder Zeichen frei, die du in dem Playground testen kannst. Und du kannst auch die ganz verschiedenen Modelle, wir hatten ja ein paar genannt, wie zum Beispiel auch DALL-E oder auch Codex beispielsweise oder ein anderes Modell heißt DaVinci. Es sind einfach nur Namen von den Modellen, die auf GPT-3 basieren. Sind einfach nur, das eine ist ein bisschen größer oder hat die volle Umfänglichkeit von GPT-3, aber das ist an sich nicht wichtig. Und genau, das ist so ein bisschen der Grund.
Genau, also wenn du praktisch die an zusätzlichen Modelle, also nicht nur dieses Chat-Modell entsprechend testen möchtest, dann ist es halt plattform.openai.com oder generell auf openai.com sich einfach da einloggen, dann findet man sich eigentlich relativ schnell zurecht und dann gibt es auch genau diese Bilderstellung und noch ein paar andere Modelle. Ich glaube, es gibt ja mittlerweile auch schon ein Modell, was erkennt, ob der Text, den man irgendwo hat, über die künstliche Intelligenz erstellt wurde, was ich auch ganz spannend finde. Weil man vielleicht Plattformen hat, wo man mittlerweile eben nicht möchte, dass alle Texte von künstlicher Intelligenz erstellt sind, sondern man möchte tatsächlich, dass sie von Menschen geschrieben werden und dementsprechend kann man auch das halt schon nutzen. Also es ist dann im Prinzip ein Wettrüsten gegen sich selbst, finde ich im Prinzip die automatisch generierten Texte. Mal schauen, wie lange das dauert, bis das in den deutschen Schulen dann auch mal da ist und dann die Lehrer befähigt werden zu erkennen, ob die Hausarbeiten der Schüler dann durch eine künstliche Intelligenz gebaut wurden oder nicht.
Ja, das wär auf jeden Fall sinnvoll, weil Schüler fangen schon an, die Hausaufgaben mit ChatGPT zu lösen und ja, ich glaube, das ist für die Bildung nicht ganz so hilfreich. So, letzte Frage. Ich hab, was ich auch noch gelesen habe, was ganz interessant ist. Was schätzt du denn, was kostet, wenn oder was kostet, es gibt nur Schätzungen darüber, aber was kostet OpenAI es, dieses ganze Modell laufen zu lassen am Tag, also die laufenden Kosten am Tag, was schätzt du denn?
Boah, ich bin ja echt schlecht darin, sowas zu schätzen, aber du hast es jetzt schon so angekündigt, dass, wie du es angekündigt hast, klingt es einfach wahnsinnig teuer. Ich hätte jetzt mal, also ich hätte jetzt wahrscheinlich mehrere 10.000, wenn nicht vielleicht sogar schon Hunderttausende behauptet.
Also okay, krass. Für die Zuhörer, wir haben das nicht abgesprochen, das sind genau 100.000 Dollar pro Tag. Oder es wird geschätzt, es gibt keine Zahlen darüber. Also wirklich, dann sieht man, wie krass es ist oder wie krass groß dieses Modell ist oder wie viel Rechenkapazität dieses Modell braucht. Und ja, das kostet wirklich 100.000 Dollar am Tag, dieses GPT-3-Modell.
Wobei man jetzt auch sagen muss, dass es halt auch viele Millionen User schon hat. Das ist ja wieder eine Technologie, die halt so schnell von den Leuten erfasst wurde. Ich glaube, am ersten, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, am ersten Tag waren es direkt 1 Million User, die sie auf der Plattform hatten. Das ist natürlich Wahnsinn.
Ja, das ist wirklich krass.
Also, das wünscht sich so manch einer auf seiner eigenen Plattform.
Ja, wenn man es beispielsweise auch mit TikTok oder Instagram vergleicht, ja, hatten die Plattformen niemals so einen so schnellen Anstieg.
Ja, cool. Ich habe noch ein Modell, was OpenAI anbietet, was ich einfach irgendwie lustig und cool finde. Und ich glaube, es gibt auch schon andere Produkte, die das im Prinzip in Apps und so eingebaut haben. Aber ich finde es cool, dass man das mit OpenAI machen kann. Und zwar gibt es auch einen Rezeptgenerator, in dem ich einfach nur reingebe, was ich praktisch im Kühlschrank habe. Und er baut mir daraus eben ein Rezept, was ich kochen könnte. Was ich ganz, ganz cool finde. Ich glaube, es gibt schon andere Apps, die genau das auch können. Aber ganz spannend, dass man das im Prinzip jetzt allen möglichen Softwareentwicklern auch direkt zur Verfügung stellt, sowas zu bauen. Sie schreiben aber auch Eat at your own risk, also Genuss auf eigenes Risiko, ja.
Ja, wahrscheinlich, wenn man halt nicht so viele Zutaten hat, dann kann es auch nicht so gut werden.
Ja, wunderbar. Dann danke ich dir für die Erklärung. Ich glaube, es lohnt sich OpenAI mal anzuschauen, gerade wenn man Softwareentwickler ist oder im Datenbereich arbeitet, gerne auch mit Schnittstellen-APIs arbeitet, mal schaut, ob man das nicht irgendwo sinnvoll integrieren kann. Ich glaube, das werden wir jetzt sehr, sehr viel sehen in den nächsten Jahren und es schadet bestimmt nicht, da mitzuwirken.
Ja, genau. Ich glaube, das war auch nicht die letzte Folge über OpenAI. Ich glaube, in den nächsten Monaten werde ich einige Projekte mit OpenAI oder mit dem Sprachmodell umsetzen, begleiten mit Microsoft. Und ich denke mal, das war nicht die letzte Podcast-Folge und wir werden noch vielleicht ein paar weitere Folgen über dieses Thema haben.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und vielleicht berichten wir über das ein oder andere Projekt oder sinnvollen Einsatzzweck und auch Risiken, Gefahren und Stolpersteine, denen wir dann vielleicht dann so begegnet sind. Das wird noch richtig spannend. Jens, ich danke dir sehr für diese spannende Folge und wünsche dir noch einen schönen Abend und allen anderen Zuhörern ebenfalls noch einen schönen Tag, Abend, Wochenende, wann auch immer diese Folge gehört wird.
Genau, und wie immer, wenn Fragen sind oder auch Anregungen, info@audiodatei.de oder auf Instagram.
Vielen Dank. Ciao.
Ciao.